Und dann habe ich halt erstmal ein FSJ gemacht, um halt diese technischen Hilfsmittel erstmal zu schauen, wie funktioniert es im Alltag? Kriege ich das in einem Berufsleben unter? Und das hat super geklappt. Also es war kein Problem, das irgendwie im Unternehmen anzusprechen. Es war super leicht auch anzuwenden, einfach indem man mit dem Headset da sitzt. Es stört ja keinen, wenn man da mit Kopfhörern sitzt. Und dann habe ich auch entschieden, Geschichte zu studieren, weil mich interessiert Geschichte. Ich mag irgendwie diese historischen Fakten analysieren und auseinandernehmen. Und damit komme ich echt gut zurecht, ohne eine einzige Seite gelesen zu haben fürs Studium.
Hallihallo beim Potenzialfrei-Podcast. Mio Lindner macht einen Podcast mit
Anton.
Vielen Dank, Anton, dass du da bist. Ich bin ja total gespannt, was du alles erzählst, weil du schon einen ziemlich langen Weg hinter dir hast und auch schon ganz aktiv warst. Darum würde ich einfach gleich starten. Und zwar, welchen Tipp würdest du denn deinem jüngeren Ich auf den Weg geben?
Früher mit technischen Hilfsmitteln anfangen und das grundsätzlich immer durchziehen mit technischen Hilfsmitteln. Heute lese ich für mein Studium keine einzige Seite und komme damit super zurecht, weil ich halt mit technischen Hilfsmitteln gut umgehen kann. Hatte aber in den frühen Schuljahren extreme Probleme und jetzt kann ich das halt komplett kompensieren. Und hätte ich das früher gemacht, hätte ich da wahrscheinlich um vieles besser auch an den Schulstoff rangekommen.
Ja, jetzt hast du ja selber schon den Bogen nach ganz vorne gespannt. Dann fangen wir mal vorne an, bis wir dahin kommen, wo du heute bist. Wann fiel es denn auf, dass das einfach nicht so läuft wie üblicherweise und du einen anderen Weg brauchst?
Ja, also bei mir fing das an, so erste, zweite Klasse ist schon aufgefallen, da ist ein bisschen was anders, das geht nicht so schnell mit dem Lesen, das geht nicht so schnell mit dem Schreiben. Und dann war leider die Schule nach dem Motto, wir sehen das erstmal noch nicht so dramatisch und das braucht einfach nur länger. Jetzt 12 Jahre später ist es immer noch nicht auf dem Stand, wie sie sich vorgestellt haben. Also scheint dieses, es braucht nur ein bisschen länger, nicht der richtige Ansatz zum Lesen zu sein. Dann hat halt meine Mutter diese Diagnostik vorangeschoben und dann sind wir mit der Diagnostik zur Schule hin, aber die Schule hat eher so mäßig bis schlechten Förderunterricht dazu gemacht, wodurch es halt quasi nicht wirklich gute Fortschritte gab und einmal war es irgendwie auch Förderunterricht im Sinne von, jetzt ist hier die Pause für alle, jetzt machst du bitte was in deinem Pultbuch, ist natürlich auch nicht sinnvoll und dann habe ich die Schule gewechselt zur 5. Klasse hin. In Berlin haben wir Sekundarschule, Gymnasium, Abtrennung kommt in der 7. Klasse. Aber da haben wir gesagt, das funktioniert nicht mehr in dieser Schule und habe dann die Schule gewechselt. Dann halt immer noch Grundschule dann. Und da habe ich dann zwar einen Laptop an die Hand bekommen in der 6. und 7. Klasse, allerdings ohne Einweisung. Ich habe halt einfach den Laptop in die Hand bekommen und dann, ja, jetzt musst du genauso arbeiten wie alle anderen, was natürlich überhaupt nicht realistisch ist. Also genauso wie die anderen Lesen und Schreiben gelernt haben und das von der Schule beigebracht bekommen haben, muss man natürlich auch technische Hilfsmittel beibringen. Das funktioniert ja sonst. Und so ist das dann halt bis zur 7. Klasse nach und nach, ich nenne es jetzt mal eskaliert. Also die Schule hatte auch dann eine Sekundarschule oben dran. So, dass dann die Klassenlehrerin gesagt hatte, du wirst nicht mehr die Berufsbildungsreife schaffen. Für Leute, die nicht aus Berlin-Brandenburg kommen, das ist der Realschulabschluss so in etwa übertragen. Und dann dachten wir uns, okay, wenn es so schlecht gerade ist und die Schule hier nicht vernünftig damit umgehen kann, wechsle ich die Schule auf ein bilinguales Gymnasium, weil wenn es schon mit der Berufsbildungsreife nichts wird, kann man ja wenigstens das Gymnasium ansteuern. Und das ganze Bilingual noch. Es war die beste Entscheidung überhaupt, weil einerseits durch das Bilinguale hatte ich halt diesen anderen Zugang zu Englisch. Weil Fremdsprache wird in Deutschland leider sehr textbasiert unterrichtet und schriftbasiert. Und da ist natürlich ein Wunder, dass Menschen mit Legasthenie immer Probleme mit Fremdsprachen haben im Unterricht, weil wenn man halt sagt, die Hälfte sind irgendwie nur Texte, die man schreibt und liest. Spiegelt sich natürlich dort auch so total wider, aber es wird überhaupt nicht mitgedacht. Aber da hatte ich dann halt diese Fremdsprachenkontakt in Geschichte, in Chemie, in Physik, in Biologie. Und das macht halt was ganz anderes mit dem Denken, wie Sprache funktioniert. Und das prägt sich dann auch ein. Und diese Schule hat mir halt auch ermöglicht, technische Hilfsmittel nicht nur zu verwenden, sondern auch angepasst damit zu arbeiten. Also mir wurde halt gesagt, okay, jetzt digitalisierst du dir diesen Text mal, während die anderen den lesen. Jetzt hörst du dir den an, jetzt diktierst du mal den kleinen Text als Aufgaben, die angepasst waren und nicht halt eins zu eins das gleiche waren, weil es halt nicht sinnvoll ist. Und die Schule hat halt auch sehr gute Nachteilsausgleiche für mich gestellt, wodurch meine Legasthenie mir quasi außerhalb von jetzt irgendwie Rechtschreibtests keine Rolle mehr gespielt hatte, weil ich einfach alle Prüfungen diktieren konnte und so halt zeigen konnte, was ich weiß und nicht, was meine Fehler sind. beim Schreiben und beim Lesen. Das ist ja auch ein häufiges Problem, dass man halt gar nicht die Texte vernünftig lesen kann, was die Aufgabenstellung ist, selbst in Mathe. Und dann macht man die falsche Aufgabe. Und daher war die Schule da sehr gut hinterher mit Nachteilsausgleiche geben. Und so konnte ich halt zeigen, was ich konnte. Und so habe ich dann in der Abiturphase auch Deutsch LK gewählt, also Leistungskurs. Weil um was geht es in der Sekundarschule in Deutsch? Nicht wirklich ums Lesen und Schreiben, sondern es geht ums analytische Denken und das Interpretieren. Was meint jetzt der Autor? Und ich selbst bin relativ gut darin. Und dachte mir, ich wähle das als Leistungskurs und hatte dann auch Deutschabitur 6 Stunden, die ich aber diktieren durfte. Hab dann halt einen Menschen gehabt, wo ich dann das Ganze herunterdiktieren konnte und die Person hat es einfach mitgeschrieben. Und dann habe ich halt erstmal einen FSJ gemacht, um halt diese technischen Hilfsmittel erstmal zu schauen, wie funktioniert es im Alltag? Kriege ich das in einem Berufsleben unter? Und das hat super geklappt. Also es war kein Problem, das irgendwie im Unternehmen anzusprechen. Es war super leicht auch anzuwenden, einfach indem man mit dem Headset da sitzt. Es stört ja keinen, wenn man da mit Kopfhörern sitzt. Und dann habe ich auch entschieden, Geschichte zu studieren, weil mich interessiert Geschichte. Ich mag irgendwie diese historischen Fakten analysieren und auseinandernehmen. Und damit komme ich echt gut zurecht, ohne eine einzige Seite gelesen zu haben fürs Studium.
Klingt total interessant, der Weg. Also bist du auch der Erste, mit dem ich spreche, der das so extrem nutzt, die Technik. Wenn du jetzt nochmal kurz zurückblickst in die Schule, was hat denn besonders geholfen an Unterstützung, also innerhalb der Schule und außerhalb der Schule, damit du überhaupt weiter den Weg gehen kannst, den du gegangen bist?
Ich glaube, Kernstück war eine Schulleitung, die dahinter stand. Ich hatte halt eine Schulleitung, die sich wirklich dafür eingesetzt hat, auch bei der Prüfungskommission fürs Abitur dann und beim, also dann halt den Bezirks- und Bildungseinrichtung vom Land, dass ich halt einen guten Nachteilsausgleich bekomme, indem ich diktieren darf und da auch mir den Rücken gestärkt hat, dass wir das einfach mal machen können. Und das war, glaube ich, das Wichtige, dass dieser Druck da rausgenommen wird. Weil es war klar, ab der 7., 8. Klasse, da können wir nicht mehr viel machen. Das ist jetzt scheiße und wie wir mit dieser Scheiße umgehen. Und das ist eigentlich das Wichtigste, glaube ich, gewesen, dass wir halt dann das Lesen und Schreiben hinten angestellt habe. Ja, wir schauen da noch ein bisschen drauf und ein bisschen Förderung machen wir noch, aber für die anderen Fächer soll das keine Rolle mehr spielen. Und so konnte ich halt wirklich zeigen, was ich kann.
Mhm. Inwieweit hat sich das, also hast du das selber gespürt oder kannst du dich noch dran erinnern, was das für Auswirkungen auf dich hatte, als der Druck einfach weniger geworden ist?
Das war für mich, glaube ich, so einer der wichtigen Punkte im Umschwung in meinem Leben. Also es hat wirklich meinen Selbstbild radikal verändert, es hat komplett verändert und wie meine Zukunftsperspektiven für mich selbst aussahen. Also wenn man kommt aus der Situation von kein Realschulabschluss, also gar kein Abschluss quasi, und dann die Option hat, also du kannst hier Abitur gehen, dann studieren, ist das wie ein radikal anderes Bild.
Jetzt warst du ja ganz umtriebig, schon ein paar Jahre. Jetzt hast du berichtet, wie du dann zum FSJ gekommen bist. Wie bist du denn dann zu der ehrenamtlichen Arbeit gekommen, die du eine ganze Weile gemacht hast?
Ja, erstmal kurz dazu. Ich war für, glaube ich, 4 Jahre Sprecher der jungen Aktiven im Bundesverband für Legacy und Disability. Da bin ich halt zugestoßen, weil ein anderer aus meiner Schule auch dort aktiv war. Und dann bin ich mal zu so einem Workshop hingefahren, war witzigerweise genau mein 18. Geburtstag, wo wir dann da waren. Und da habe ich dann halt andere Leute mal getroffen mit Legacy, mit Disability und die haben mich super stark bestärkt, haben mich auch bei meinem Weg irgendwie dort. Es ist natürlich Unsicherheit, die man hat in der Schulzeit, wenn man halt so einen extrem guten Nachteilsausgleich hat. Man weiß, dass man darauf angewiesen ist eigentlich, weiß aber auch, dass es am Ende an irgendwelchen Beamten hängt, ob das jetzt durchkommt. Und da waren halt Leute, die mich bestärkt haben, so von Abitur kann ich aber so aberkannt werden und es ist schwer, einen so starken so eine scharfe Rücknahme von einem Nachteilsausgleich einfach so mal zu machen. Und diese Bestärkung, die mir auch aus dieser Gruppe kam, so zu Zukunftsperspektiven auch, hat mich dann dazu bewogen, auch das mal zurückzugeben und dann selbst auch mich zu engagieren. Und bin dann über einmal kurz die Satzung schreiben für diese Gruppe als einfach nur ein Mitglied in der AG, bin ich in kürzester Zeit dann irgendwie Sprecher geworden, weil hat mich interessiert die Arbeit und dann brauchte man jemanden.
Wenn jetzt, was häufig ist, wenn Eltern zuhören und meinen, das könnte ja vielleicht was sein, ne, für mein Kind. Wie nimmt man am einfachsten Kontakt auf? Also ich kenne es ja selber auch, dass es schon eine Hürde ist, irgendwo hinzugehen und dann auch offen darüber zu sprechen. Und dass das, was man rausbekommt, wenn man sich mit anderen unterhält, die in gleichen Situationen sind, ist ja enorm. Neben der ganzen Förderung, aber es ist ja auch der Austausch und einfach festzustellen, okay, ich bin nicht alleine. Auch mit den Hindernissen ringsrum und da gibt's andere, die haben eben positive Erlebnisse, die können einen nochmal bestärken und irgendwie auch nochmal Hinweise geben, wie man irgendwie mit bestimmten Sachen umgehen kann. Wie ist der beste Weg?
Also grundsätzlich, die Gruppe richtet sich von 15- bis 35-Jährigen mit Legasthenia Dystrophy. Bei Jüngeren würde ich eher sagen, immer eine BVL richten. Da ist es halt das Step-Angebot, das für Englisch lernen. Aber wenn man die Ja-Akte irgendwie erreichen will, dann ist das einfach per Mail zu machen an ja@bvl-legasthenie.de oder über die Social-Media-Kanäle. Und da kann man dann die jungen Aktiven erreichen und auch Mitglied werden und zu den Workshops kommen. Und diese Workshops sind halt so das Kernelement, wo man aufeinander trifft und sich austauscht für ein Wochenende.
Super. Was war denn für dich so das Ereignis, wo du sagst, also momentan zurückblickend, das hat dich dahin geführt, wo du jetzt bist?
Ich denke, das lässt sich auch gut verbinden und wie mit dem Punkt davor, diesen Workshops, weil ich glaube, für mich war wirklich dieser erste Workshop, an dem ich war, so ein Schlüsselmoment auch, wo ich auf andere getroffen bin, die bloß Raupen sind, die mir auch so total viele Schicksale gezeigt haben von, man kann studieren. Ich kenne jetzt auch jemanden, die Germanistik studiert mit Legasthenie und es ist halt definitiv dieses Zusammentreffen mit anderen Betroffenen, was mich so bestärkt hat darin, erstmal meinen Weg zu gehen, das mit dem Studium durchzuziehen und andererseits auch anderen Leuten zu zeigen, dass es möglich ist.
Wir haben das ja immer wieder auch im Bereich der Lerntherapie, dass wir eben gucken, welche Hilfsmittel kriegen wir durch und auch, also dass wir mit den Schulen reden, was geht und was geht nicht. Und das finde ich auch total spannend, wo du da unterwegs bist, dass du dich da spezialisiert hast in das Aufzeigen, was ist möglich durch Technik. Und kannst du da ein bisschen mehr erzählen und ausholen, so dass man einfach gucken kann, wäre das vielleicht was?
Ja, ich kann mal kurz einen kleinen Überblick vielleicht geben, was es da überhaupt gibt. Das ist ja häufig nicht so bekannt. Also ja, es gibt Rechtschreibkorrektursoftware, aber Rechtschreibkorrektursoftware im Sinne von Word und LibreOffice, das mag zwar schön klingen, dass man damit zusammenklicken kann, die Rechtschreibfehler, aber man sollte nicht davon ausgehen, dass Menschen mit Legasthenie damit fehlerfrei schreiben, weil erstmal Menschen mit Legasthenie schreiben manchmal Sachen so stark falsch, dass es gar nicht mehr das Richtige erkennt. Und man muss natürlich zweitens das Richtige erkennen, was das richtige Wort jetzt ist. Was da um vieles mehr hilft, sind halt kontextbasierte Rechtschreibkorrekturprogramme wie der Duden Mentor oder Language Tool. Und was auch sehr hilfreich ist, ist ehrlich gesagt, ChatGPT. ChatGPT als Rechtschreibkorrektursoftware ist extrem hilfreich, weil man damit einfach genau akkuraten Text, wie man ihn schreiben würde, zurückbekommt. Man muss halt den Prompt, also die Aufgabe genauso stellen, dass es halt explizit sagt, bitte korrigiere diesen Text auf Rechtschreib- und Grammatikebene. Sonst kann es sein, dass er dir auch andere Sachen korrigiert, irgendwie von Inhalt her. Aber wenn man diesen Prompt so setzt, dann ist das extrem praktisch schon und an sich bleibt das extrem nah am Text, aber ist rechtschreibkorrigiert dann. Was dann noch gibt, ist Vorlesesoftware, wo man sich halt Texte vorlesen kann, die einfach nur auf Textebene existieren. Falls die Texte analog sind, also auf Papier nur sind, kann man mit Texterkennungssoftware, OCR, das einfach sich einscannen lassen und dann kann man sich es nochmal vorlesen lassen. Und dann gibt's halt noch Diktiersoftware. Heißt, wenn man gerade irgendwie einen langen Tag hatte oder so und gerade vielleicht einfach die Sachen niederschreiben will, kann man einfach das Gerät nehmen und reinsprechen und dann ist es niedergeschrieben.
Hattest du auf dem Weg von irgendjemand anders Hinweise oder hast du einfach durch selber testen, bist du einfach darauf gekommen, dass du sagst, okay, das funktioniert für dich?
Also es war so eine Entwicklung. Ich habe auch natürlich anfangs von anderen da viel immer übernommen, was die verwenden. Die Person, die bei mir mit in der Schule war zum Beispiel, hat damals Dragon Natural Speaking verwendet. Ist ein großes Programm, aber extrem teuer. Seitdem hat sich halt viel getan auf dem Markt. Google Docs kann man zum Beispiel empfehlen heutzutage, ist um vieles zuverlässiger und ist halt kostenlos. Und solche Personen haben mich dann halt irgendwie inspiriert, Sachen gezeigt immer. Es waren auch einzelne Lehrer, die mir so einzelne Softwares gezeigt haben, wie zum Beispiel Textfee, ist ein Programm, Open Source, womit man einfach Texte, die auf Papier sind, in digitalen Text umwandeln kann. Und dann in den letzten Jahren habe ich nach und nach selbst mir auch noch vieles mehr angeeignet.
Ich finde auch momentan, es kommt so viel raus und es gibt so viele neue Sachen, wo man die ganze Zeit gucken kann und sich eigentlich auch den ganzen Tag damit beschäftigen kann und die austesten.
Ja.
Hast du irgendwelche Tipps, wenn man sich jetzt Sachen einfach anguckt und selber gucken will, was für einen funktioniert, worauf man vielleicht achten sollte?
Grundsätzlich, es gibt leider viele Quacksalber in diesem Bereich. Erstmal, Lesestifte kann ich nicht so empfehlen, weil Lesestifte sind halt für so dritte, vierte Klasse vom Textaufwand ganz passend. Ist aber die Frage, will man so ein teures Gerät jemanden in die Hand drücken, der in der dritten, vierten Klasse ist? Und will man nicht gleich etwas in die Hand geben, was langfristig auch im Alltag denen helfen würde? Und das wäre jetzt zum Beispiel ein Tablet, ein Handy, womit sie einfach den Text einscannen können und dann sich vorlesen lassen können durch die integrierte Vorlesesoftware. Das wäre halt um vieles näher an dem, was man später im Alltag verwenden kann. Es ist erheblich günstiger, es und das meiste davon ist Open Source. Das ist ein wichtiger Punkt, dass man halt da erstmal drauf achtet, dass man nicht, also diese Stifte generell ein bisschen am Rande mal lässt. Und was auch leider viel ist, ist, dass viele Rezensionen, viele technische Hilfsmittel so tun, als ob sie für Menschen mit Legasthenie wären, sind sie aber nicht wirklich. Und da am besten nicht auf die Seite vom Hersteller gehen und dort schauen, was die Leute dazu sagen, sondern wie bei allem anderen auch nach Dritten suchen, die dazu was sagen.
Ich kenne es aus meinem Arbeitsumfeld, dass gerne in der Schule zumindest die Stifte akzeptiert werden. Und wenn man dann mit anderen Sachen kommt, dass es dann eher schwieriger ist, weil dann gesagt wird, da kann man ja mehr noch die anderen Tools nutzen ringsrum und dann können wir gar nicht garantieren, dass nicht noch andere Hilfsmittel genutzt werden als vielleicht die Vorlesefunktion. Hast du da irgendwelche Hinweise?
Erstmal, das ist halt so ein kleines Fake-Argument, weil es ist jedes Gerät abriegelbar, sehr leicht. Ich habe bei meinem Blog auch schon mal einen Beitrag dazu gemacht, dass halt bei Android-Geräten das einfach mit einem Klick aktivierbar ist, dass man nur noch eine App offen hat und die Vorlesesoftware vom Gerät. Also das ist definitiv nicht so das große Problem. Bei iOS geht das auch relativ leicht. Und was das da auch ein bisschen eine Sache ist, halt, die haben sehr gutes Marketing gehabt, diese Lesestifthersteller. Und die sind halt bei Pädagogen beliebt, weil es simuliert halt diesen Lesefluss, dass sie Zeilen wirklich mitlesen können und hat halt diesen pädagogischen Aspekt mit drin. Die Frage ist, ob wir jetzt ein Hilfsmittel an die Hand geben wollen, was ein pädagogisches Mittel ist, was aber die Leute um vieles langsamer machen lässt und um vieles hakeliger ist zur Bedienung, oder ob wir die Leute ablen wollen. Also wirklich die Möglichkeit geben wollen, dass sie selbstständig für sich arbeiten können. Und das sind diese Lesestifte eher weniger für praktisch. Und ich höre häufig, ja, Handys sind an der Schule verboten. Erstmal, man kann es auch mit einem Tablet machen. Und dann, es ist ja auch nicht erlaubt, dass man mehr Zeit bekommt bei Klausuren. Und durch einen Nachteilsausgleich wird es dann wieder erlaubt. Also, das ist alles nur eine Frage von Wollen.
Jetzt hast du schon ganz viel Einblick gegeben. Kannst du vielleicht nochmal irgendwie zusammenfassen, wie du einfach gerade deinen Alltag meisterst und auch das Studium?
Ja, also in meinem Studiumalltag lasse ich mir einfach alle Texte vorlesen durch die Vorlesesoftware. Wenn ich Texte schreibe, mache ich das in so einer Bearbeitungsschleife von ich schreibe einen Text oder ich diktiere einen Text, höre es mir an und durchs Hören kann man viele schon erkennen. Dann korrigiere ich das und gebe es dann in ein Rechtschreibkorrekturprogramm oder in letzter Zeit auch viel einfach in ChatGPT, um mir dann eine korrigierte Form dieses Textes zu geben.
Und wie machst du das? Also es ist ja immer, liegt ja immer an der Ausprägung, also wie stark ausgeprägt die Legasthenie ist. Wie machst du das im Alltag mit Lesen?
Da eigentlich ziemlich ähnlich. Da verwende ich dann halt die Vorlesesoftware von meinem Handy. Also wie viele Texte hat man heutzutage noch analog? Das ist vielleicht noch die Speisekarte im Restaurant. Das ist generell so ein Thema von ein bisschen lesbarer bitte da. Aber sonst hat man ja im Alltag fast alle Texte digital. Und die Texte, die analog sind, sind meist eigentlich immer in Maschinenschrift und sind damit gut von Texterkennungsprogrammen einzustellen.
Also hat man ja schon mal kurz angesprochen. Was machst du denn da noch und bietest du an?
Ja, ich gebe Vorträge zu technischen Hilfsmitteln in der ganzen Republik verteilt. Jetzt bald in Heidelberg und in Berlin. Ich glaube jeweils der 16. einmal April und einmal im Mai. Das ist der 16. Mai für die Freie Universität Berlin, da können aber alle einfach hinkommen. Und einen in Heidelberg der 13. April. Und da kann man halt einfach hinkommen und hat dann die Möglichkeit ich halte einen Vortrag zu technischen Hilfsmitteln auch so ein bisschen, wie kann man sie anwenden halt. Und versucht da auch ein bisschen so die Perspektive zu geben für eher so die Gruppe der Therapeuten und Lehrer. Wie ist es überhaupt im Alltag damit so umzugehen? Wo sind überhaupt überall die Hürden? Auf den verschiedenen Ebenen von Schule, Alltag, Berufsleben. Und dann schaut man, wo sind die Hilfsmittel, die man anwenden kann.
Klingt super. Gibt es eine Möglichkeit, wo man sich erstmal gucken kann, was du so machst oder wo du auch selber, wo man Sachen nachlesen kann?
Ja, ich habe einen Blog unter anton-tarz.de und da habe ich auch einen Reiter zu generell technische Hilfsmittel, alles mal im Überblick. Also gehe ich mal auf Vorlesesoftware rein, Diktiersoftware, aber auch was schlechte Hilfsmittel sind zum Beispiel, wo man halt eher so Abstand von halten sollte. Und ich habe auch einen Reiter zu Vorträgen, wo man immer nur Übersicht hat von, wo sind die nächsten Vorträge und weitere Informationen dazu, kosten die diesmal was oder nicht. Weil ich mache das immer in Kooperation mit irgendwelchen Einrichtungen. Das in Heidelberg ist zum Beispiel zusammen mit dem Landesverband für Legasthenie und Dyskalkulie in Baden-Württemberg. Berlin ist zusammen mit der Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung an der Freien Universität Berlin.
Also unbedingt nutzen und auch hingehen und gucken. was vielleicht einfach hilft für einen selber. Wie siehst du denn deine nächsten Schritte?
Ja, also ich, also auf der Karrierenebene bin ich gerade im Begriff, Richtung Ende meines Bachelors zu gehen und danach einen Master zu machen. Privat bin ich noch nebenbei Judo-Trainer und richte gerade ein großes Turnier aus und organisiere das. Deshalb sind das so nächste Schritte für mich. Aber auch weiter diese technischen Hilfsmittel und die Vorträge auszubauen, um dort so vielen Leuten wie möglich diesen Zugang zu diesem Thema zu geben, weil ich denke, da lässt sich dann vieles mehr machen und leider ist der Wissensstand noch nicht so groß bei Lehrkräften und für die Betroffenen selbst, was sie verwenden können. Und da lässt sich definitiv noch vieles mehr machen, dass noch mehr Leute auch und vieles freier sind in der Berufswahl.
Dann meine letzte Frage oder Fragen. Welches Lebensmotto begleitet dich denn? Oder welche Aussage hilft dir?
Es gibt immer einen Weg, der weitergeht und es gibt so viele Menschen, die einen unterstützen wollen und vielleicht auch solidarisch mit einem einstehen, wenn man für etwas kämpft. Ich hatte im Studium mal eine Situation, wo jemand ein Dozent echt gebockt hat und Hilfsmittel nicht rausgeben wollte und haufenweise Studierende aufgestanden und sind für mich eingestanden, selbst wenn ich dann weiter musste zur nächsten Veranstaltung, haben sie noch diskutiert, damit ich alleine die Folien bekomme, die nicht, sondern für mich, wo ich diese Studierenden nie irgendwie mich unterhalten habe mit denen. Deshalb, es gibt immer Menschen, die auch mit einem kämpfen wollen und für einen kämpfen wollen und man muss einfach schauen, dass man sich Alliierte sucht, um mit ihnen zu kämpfen, für einen guten Nachteilsausgleich und damit man seine Rechte durchsetzt.
Ich danke dir und vielen Dank für unser Gespräch.
Sehr gern.
Danke. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Sind bei dir vielleicht Fragen entstanden? Hast du Anregungen oder Kritik? Hast du selber was zu erzählen? Melde dich jederzeit unter podcast@mio-lindner.com bei mir oder schick mir eine DM auf Instagram unter mio.lindner. Ich freue mich, von dir zu hören. Gern kannst du auch natürlich direkt einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Schön, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.